Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, der Basti hat es vorher schon angekündigt, wir sind in einer neuen Themenstaffel. 1. Dezember und 1. Advent fallen zusammen, es ist ja nicht jedes Jahr so. Und wir haben uns gedacht, wenn so ein besonderes Jahr ist, dann werden wir den ganzen Advent uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen, mit den Hauptdarstellern. Und es wird niemanden verwundern, dass es, der Basti hat es eben schon gesagt, um die Maria, den Josef und das Jesuskind geht. Genau, weil eigentlich jeder in unserer Gesellschaft, egal ob du irgendwie mit dem christlichen Glauben was zu tun hast, also auch Leute, die sich Atheisten nennen oder auch Muslime, in der Regel wissen sie, dass es um diese drei Personen geht, um die heilige Familie aus Maria, Josef und dem Baby Jesus. Und wir haben uns gedacht, eben wenn es so ist, dass heute der erste Advent ist, dann schauen wir uns einfach mal diese Hauptdarsteller genauer an, um von ihnen zu lernen. Und ihr werdet merken, zumindest jeder, der jetzt von jetzt und dann die nächste Church und bis Weihnachten regelmäßig dabei ist, ihr werdet merken, dass es in jeder Church so um das Wort Vertrauen geht. Weil Vertrauen ist für die Weihnachtsgeschichte wahnsinnig wichtig. Es dreht sich bei Maria, Josef und Jesus um Vertrauen. Ohne Vertrauen wäre diese Geschichte so nicht passiert, wie sie passiert ist. Ohne Vertrauen würden wir den ersten Advent nicht feiern. Wir wüssten gar nichts davon. Wir würden auch Weihnachten nicht feiern. Wir würden es nicht kennen. Und ich wünsche dir, dass du in diesen drei Church sonst motiviert wirst zu vertrauen. Entweder, weil du schon vertraust und motiviert wirst, das ist richtig, das ist gut, ich bin auf einem guten Weg. Oder vielleicht auch, dass es der erste Schritt deines Vertrauens ist, weil du dich bis jetzt schwer getan hast, Gott zu vertrauen und dir irgendwo klar wird, das macht Sinn. Gott zu vertrauen macht Sinn. Das wünsche ich dir, dass das passiert. Und natürlich wäre es genial, wenn du dabei so ein bisschen mehr Details von den Hauptdarstellern kennenlernst, die du noch nicht wusstest. Weil mir geht es oft so, ich habe Theologie studiert, ich lese die Texte im Neuen Testament zum Beispiel und denke, wow, das habe ich so noch nicht gelesen. Ich habe es sicherlich gelesen, aber mir ist noch nicht aufgefallen. Aber bevor wir zu den Hauptdarstellern von Weihnachten kommen, stelle ich mich ganz kurz vor, für alle, die mich noch nicht kennen. Klaus Engelmohr ist mein Name, ich bin Pastor hier im Projekt X. Und ähnlich wie der Basti das vorher gesagt hat, ich habe darüber nachgedacht, wie stelle ich mich heute vor. Ich stelle mich so vor, dass ich bin jemand, der sehr gerne hier ist. Und ich freue mich morgens, ich musste heute sehr früh los, aber ich freue mich, wenn ich hier bin, weil hier einfach coole Leute sind, nette Leute sind. Ich baue gerne mit euch hier auf, ich bereite das gerne vor, um dann einfach auch zu feiern, wenn das hier startet. Und ein Ort ist einfach, wo wir jeden gerne einladen können. Das ist übrigens auch ein Tipp für jeden, der das noch nicht weiß. Hierhin kannst du jeden einladen und es wird nichts passieren, was peinlich ist, weil wir werden alles erklären, um Menschen es einfach möglich zu machen, sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Gerade die Leute, die sich mit Glaube, Gott und Kirche schwer tun. Für dies machen wir das hier und unser Ziel ist einmal, dass sie sich wohlfühlen und unser Ziel ist und unsere Aufgabe eigentlich ist, dass jeder, jetzt kommt wieder das Wort Vertrauen, einen Schritt im Vertrauen weitergehen kann. Egal, ob du schon ewig dabei bist oder ob du heute zum allerersten Mal dich mit Glaube beschäftigst. Also es geht um die Hauptdarstellerin Maria heute, aber um zu verstehen, was von dem, was die Maria erlebt hat, für uns wichtig ist, müssen wir ein bisschen zurückgehen, beziehungsweise nein, wir fangen erst an einer anderen Stelle an, wir fangen bei unserer Lebensrealität an. Das hilft uns, glaube ich, wenn wir bei unserer Lebensrealität anfangen, um dann zu gucken, okay, worauf können wir das, was die Maria erlebt hat, anwenden. Und ich fange mit einer ganz einfachen Frage an, nämlich, kennst du Situationen, die du nicht ändern kannst? Vielleicht die momentane Krise der Automobilkonzerne in Deutschland, ja, das betrifft auch deinen Arbeitsplatz, du weißt es. Vielleicht indirekt, aber es betrifft ihn und du weißt nicht, ob deine Stelle sicher ist, ob sie gefährdet ist und das lässt dich manchmal nachts schlecht schlafen, weil daran hängt deine Zukunft, die Zukunft deiner Familie. Aber du kannst nichts daran ändern, es ist einfach so. Oder eine Krankheit, eine Allergie, die über dich hereingebrochen ist. Plötzlich war sie da und die Ärzte wissen keinen Rat. Keiner weiß so genau, was man tun kann. Du würdest gerne was machen, aber du weißt nicht, was du machen kannst. Vielleicht ist es aber auch so, dass jemand krank ist, den du lieb hast. dein Kind, Eltern, gute Freundin, guter Freund. Und das ist oft noch schmerzhafter, zu sehen, da ist mein Freund, meine Freundin, mein Kind, mein krank und du kannst nichts tun. Du würdest gerne tun, du würdest natürlich die unterstützen und so weiter, aber letztendlich verschlechtert sich das irgendwie alles nur. Vielleicht aber auch die Art deines Ehepartners, die du echt schwierig findest. Du hast das am Anfang nicht gewusst, ja? Du hast es so nach kurzer Zeit dann irgendwann rausgefunden, vielleicht waren es Monate oder Jahre, dass da so ein paar Marotten bei deinem Ehepartner sind, die dir gar nicht so gefallen. Und du hast schon oft probiert, sie zu verändern. Du hast schon einiges getan, aber verändert sich irgendwie nicht. Es wird vermutlich so bleiben. Oder jemand in deiner Familie hat einen schweren Fehler begangen. Du kannst gar nichts dafür, aber das ist eben passiert, das ist gemacht worden und du hängst mit drin, weil du bist in der Familie und das ärgert sich. Du hast diese Situation, du würdest am liebsten raus, du kannst aber nicht raus, weil das ist einfach so über dich reingebrochen. Und du fühlst dich ausgeliefert, du kannst nichts verändern. Oder noch eine letzte Situation, ich weiß gar nicht, ich glaube hier im Projekt X, weiß nicht, ob es jemand betrifft, vielleicht, ich komme da nämlich nachher nochmal zu, auch in der Story, die wir heute hören, vielleicht ist es bei dir die Kinderlosigkeit, ja, dass du dir wünschst, vielleicht sitzt du am Street und denkst, wir hätten gerne Kinder, wir haben keine. Und du kannst es nicht, ich meine, ihr seid am Anfang von Arzt zu Arzt gelaufen, aber niemand kann euch helfen. Und das fühlt sich so an, als seist du dieser Situation ausgeliefert. Oder irgendetwas anderes ist bei dir, was du nicht ändern kannst, was du gerne ändern würdest, wo du würdest alles dafür geben, um das zu ändern, aber du kannst es nicht. Kennt ihr bestimmt solche Situationen. Aber wie reagierst du dann? Was machst du dann? Im Grunde genommen gibt es ja zwei Arten, wie Menschen darauf reagieren können. Wenn wir merken, dass das eine Situation dauerhaft ist, dass wir sie nicht ändern können, ist das eine, dass wir vielleicht resignieren. Ja, am Anfang hast du noch versucht, irgendwas zu machen, du hast dich informiert, du hast mit dem und dem geredet, dann irgendwann hast du herausgefunden, es lässt sich nicht ändern und dann bist du resigniert. Du gibst auf, du lässt dich einfach gehen. Du lässt das über dich ergehen. Und es ist auf der einen Seite natürlich eine verständliche Strategie, um mit der Situation umzugehen, aber letztlich ist es meistens ja so, dass wenn du resignierst, letztendlich die allermeisten Leute verbittern dabei. Das heißt, man lässt die Situation einfach so, wie sie ist, über sich ergehen und dann macht es einen bitter. Viele werden bitter der Situation gegenüber und andere werden bitter ihrem eigenen Leben gegenüber. Resignation ist also nicht die Lösung. Und das Nächste, was man auch tun kann, ist rebellieren. Man sieht es hier schon, Rebellion, ja, dass du anfängst, irgendwie rebellisch zu werden, ja, also dass du in die schwierige Situation noch Öl ins Feuer gießt oder dass du die Person, die die Situation verursacht, einfach ständig attackierst, negativ behandelst, beleidigst, bloßstellst. Zum Beispiel, du hast gemerkt, dass dein Ehepartner sich nicht verändert, deswegen lässt du ihm jetzt seine Fehler immer spüren. Am besten, wenn andere Leute dabei sind. Ja, habe ich ja gewusst, dass du so bist. Das erkennen wir ja schon alles. Aber auch Rebellion ist absolut auf der einen Seite verständlich, ja, aber nur dadurch verändert sich die Situation ja auch nicht. Und dauerhaft führt das dazu, dass jemand zynisch wird. Rebellion führt zu Zynismus. Es gibt Menschen, die grundzynisch sind, die immer nur zynische, ironische Kommentare haben. Ihr kennt das wahrscheinlich. Und vermutlich kommt es von so einer Stelle, wo jemand dann unkommentiert nichts mehr sein lassen kann, immer seine zynischen Worte, weil er rebelliert gegen das, was er eigentlich nicht verändern kann. Und auch solche Leute kennen wir und wir wissen alles, das ist auf Dauer nicht die Lösung. Zynismus ist nicht die Lösung. Dadurch geht doch letztendlich alles kaputt. Rebellion und Resignation, beides keine gute Lösung auf die Situation, wenn sie über uns hereinbricht, wenn wir nichts ändern können. Aber glücklicherweise gibt es noch einen dritten Weg, wie wir mit solchen Situationen umgehen können. Und diesen Weg können wir von der Hauptdarstellerin der Weihnachtsgeschichte, nämlich der Maria, lernen. Deswegen schauen wir uns jetzt die Maria etwas genauer an. Aber um ihre Geschichte zu verstehen, müssen wir ein bisschen vorher anfangen. Ein paar Monate müssen wir zurückgehen von der Stelle, wo für die Maria die Weihnachtsgeschichte angefangen hat. Nämlich genau gesagt 5 oder 6 Monate vorher. Ihre Verwandte, die Elisabeth, sehr wahrscheinlich die Cousine, wurde nämlich schwanger. Und das ist erstmal nicht erstaunlich, also ich meine, schwanger zu werden, ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ein Paar sagt, hey, wir sind schwanger, wir erwarten ein Kind, das ist ein Riesengrund zur Freude. Aber bei Elisabeth war das auch was Besonderes, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, die Elisabeth dachte von sich, dass sie unfruchtbar ist, ja, dass sie keine Kinder bekommen kann. Damals ist man bei Kinderlosigkeit immer davon ausgegangen, dass die Frau das Problem ist. Heute wissen wir, dass es meistens andersrum ist, dass der Mann das Problem ist. Aber wie dem auch sei, ob das jetzt ihr Mann Zacharias oder sie war, sie konnten keine Kinder kriegen. Und das war damals ein Problem für ein Ehepaar, weil Kinder waren die Altersvorsorge. Und wenn du keine Kinder hattest, bist du auf die Altersarmut zugesteuert. Aber es gab noch einen zweiten Grund, warum das besonders war. Elisabeth und Zacharias hatten nicht nur keine Kinder, sie hatten schon sehr, sehr lange keine Kinder und sie waren mittlerweile ins Alter gekommen ohne Kinder. Der Zug war abgefahren, Kinder bekommen zu können. Wir würden heute sagen, die Wechseljahre waren durch, sie waren beide Oma und Opa geworden. Das Thema Kinderwunsch lag viele, viele, viele Jahre zurück und plötzlich wurde Elisabeth schwanger. Das, was für keiner für möglich gehalten hatte, ist eingetroffen. Ja? Die Elisabeth war so überrascht davon. Es war so besonders für sie, dass sie sich, als sie gemerkt hat, dass sie schwanger ist, für 5 Monate an einen einsamen Ort zurückgezogen hat. Und ich kann mir vorstellen, das lag daran, weil in dem Ort sonst jeder dahin gepilgert wäre zu sehen. Das gibt's doch gar nicht, die Elisabeth ist schwanger. Dann hätte man sich irgendwie eingeladen oder so oder irgendwie Besuch mitgenommen, um das besondere Wunder zu sehen. Also Elisabeth, die Cousine von der Hauptdarstellerin Maria, war trotz fortgeschrittenen Alters schwanger geworden. Und an der Stelle beginnt die Geschichte von Maria, wie sie zu der Hauptdarstellerin in der Weihnachtsgeschichte wird. Da wird berichtet, Elisabeth war bereits im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau in das Dorf Nazareth in Galiläa schickte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem direkten Nachfahren Davids, verlobt. Nachdem der Engel eingetreten war, grüßte er Maria mit den Worten, sei gegrüßt, Begnadete. Der Herr ist mit dir. Maria war völlig durcheinander und fragte sich, was sich wohl hinter diesem Gruß verbarg. Hier bricht also ganz unerwartet, quasi aus heiterem Himmel, die Situation über Maria herein. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass ihr ein Engel begegnet. Ich meine, du hättest wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, ich auch nicht, ja, der stand plötzlich da. Und ganz unerwartet bricht in das Leben etwas hinein, etwas, das sie aus der Bahn geworfen hat. Und wahrscheinlich kennst du das auch, dass etwas passiert und es wirft dich aus der Bahn. Damit hast du nie gerechnet. So war es damals. Und dann gerät die ganze Situation außer Kontrolle, weil dann fängt der Engel an zu sagen, warum er da ist. Da sagt er, der Engel, erstmal um sie zu beruhigen, Maria, du hast nichts zu befürchten, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Etwas Außergewöhnliches wird geschehen. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen wirst. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Der Herr, unser Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird das Haus Jakob für immer regieren. Ja, die Herrschaft, seine Herrschaft wird niemals ein Ende haben. Und Maria entgegnete dem Engel, aber wie soll das denn gehen? Ich war noch nie mit einem Mann enger zusammen. Das ist übrigens genau die Stelle in der Weihnachtsgeschichte, die immer wieder angezweifelt wird. Ist ja schon mal aufgefallen, ne? Also die sogenannte Jungfrauengeburt, wenn jemand ein Argument gegen den christlichen Glauben anbringen will, dann kommt ganz, ganz oft, ihr glaubt ja nicht ernsthaft an die Jungfrauengeburt, oder? Das ist ja nicht euer Ernst, oder? Und man stellt Christen dann oft so hin, als wären sie dumm und gutgläubig. Aber ganz am Anfang war es so, dass selbst die Maria nicht glauben wollte, dass das stimmt. Wie soll das gehen? Und dem Autor war es wichtig, genau das quasi herauszustellen und zu sagen, hey, die Maria hat das nicht einfach so hingenommen. Die hat nicht gesagt, ja, stimmt, ja, so wird es sein, passiert ja auch ständig, dass irgendwie Frauen so schwanger werden. Nein, die hat genauso reagiert, wie jede Frau heute reagieren würde. Die hat gesagt, ganz klar, ich werde sicherlich schwanger. Ja, ja, ich weiß ja auch, dass ich mit einem Mann geschlafen habe. Ich habe übrigens auch nicht vor, das irgendwie demnächst zu tun. Die Menschen damals waren nicht dumm. Und es ist eine moderne Fehleinschätzung zu glauben, dass im römischen Recht die Leute sexuell nicht aufgeklärt waren. Ja? Sowas hat man damals nicht geglaubt, dass jemand gesagt hat, er ist irgendwie immer schwanger geworden, ohne irgendwie mit einem Mann zusammen zu sein. Und wenn diese Geschichte erfunden worden wäre, bin ich mir 100%ig sicher, sie wäre nicht so erzählt worden. Weil, wenn du eine Geschichte erzählst, die glaubwürdig klingen soll, erzählst du nicht sowas. Weil dann würde jeder sagen, du hast ja einen Knall, das kann ja gar nicht sein. Deswegen, gerade weil es so berichtet ist, ist das durchaus glaubwürdig, dass es wirklich so passiert ist. Weil niemand hatte Interesse daran, eine Geschichte zu erzählen, die er erfunden hat, die so und so niemand glaubt. Wisst ihr, Christen glauben daran, dass es tatsächlich so passiert ist. Weil es eben eine merkwürdige Sache in dem Text ist, die diesen Text eher glaubwürdiger macht als irgendwie ein wohl und smoother Text, wo eben alles nur drinsteht, was man annehmen könnte. Weißt du, Christen, und ich meine damit Menschen, die Jesus vertrauen, die dem Beispiel von Jesus folgen, die glauben daran, dass Gott der Schöpfer ist. Dass Gott alles angestoßen hat, was wir sehen. Von der allerkleinsten Zelle bis hin zum großen, unendlich unbeschreiblich, man kann gar keine Worte dafür finden, großem Universum. Alles das hat Gott angestoßen. Und wenn du das glaubst, dass jemand alles, was es gibt, angestoßen hat, dann ist es auch kein Problem, dass er noch ein kleines Wunder tut. Wie zum Beispiel eine Frau, die noch Jungfrau ist, schwanger zu machen. Oder dass sie schwanger wird. Vor ziemlich genau einem Jahr ist etwas ganz, ganz Besonderes passiert. Und zwar eine Frau namens Ayan Hirsi Ali. Das ist eine Frauenrechtlerin, die auch Islamkritikerin ist. Sie kommt eigentlich aus dem Islam, hat sich dann aber quasi zum Atheismus zugewandt. Also eine Frauenrechtlerin, eine Islamkritikerin, die zu den einflussreichsten Atheisten der Welt zählt, hat sich vor einem Jahr im November, also vor ziemlich genau einem Jahr, zum christlichen Glauben bekehrt. Und das ist deswegen so erstaunlich, weil Ayan Hirsi Ali vorher fast zwei Jahrzehnte lang auf Podiumsdiskussionen war, in Talkshows, in irgendwelchen Podcasts oder Interviews gegeben hat oder auf großen Konferenzen gesprochen hat und dort für den Atheismus geworben hat. Sie gilt, sie gehört zu den 5 bedeutendsten sogenannten neuen Atheisten und sie hat keine Kraft und Mühe gescheut, um Menschen vom Atheismus zu überzeugen. Fast schon missionarisch, könnte man sagen. Dabei hat sie Christen und auch Muslime immer wieder lächerlich für ihren Glauben gemacht. Sie hat gesagt, Glauben ist Nonsense und Bullshit, also ist quasi Unsinn oder Blödsinn. Nicht selten hat sie dabei genau diese Geschichte rausgenommen mit der Jungfrauengeburt, hat gesagt, es ist völliger Unsinn, so etwas zu glauben. Das war auf der einen Seite. Parallel dazu ist diese Frau aber in eine persönliche Depression gerutscht und hat psychische Probleme bekommen. Und sie ist jahrelang von Therapeut zu Therapeut gegangen und hat irgendwo eine Lösung gesucht. Vergeblich. Denn das eigentliche Problem war ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Sinnlosigkeit im Atheismus. Das hat sie damals noch nicht so gewusst. In der Rückschau sagt sie das, bis sie eines Tages bei einer Psychologin sitzt, wieder erneut über die ganzen Sachen redet und diese Psychologin sagt, Frau Ali, ich glaube, ihr Problem ist kein psychisches Problem. Ich glaube, es ist ein geistliches Problem. Beten Sie. Fangen Sie an zu beten. Und weil sie so verzweifelt war, folgt sie diesem Rat und betete. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Sie betete zu einem Gott, an den sie nicht geglaubt hat. Sie betete zu einem Gott, den sie angezweifelt hat, den sie nicht kannte. Und sie sagt heute, ich bin buchstäblich auf die Knie gefallen und habe Gott angefleht, mir zu helfen. So verzweifelt, hoffnungslos war meine Situation. Und dann plötzlich, bei ihrem Beten, löst sich auf einmal diese Dunkelheit, diese Depression auf, diese Verzweiflung und ein tiefer Friede strömt in sie hinein. Und plötzlich spürt sie, dass da jemand ist. Dass da jemand ist, eine Macht, eine Person, von der alles kommt, von der alles geschaffen ist und durch die alles seine Erfüllung findet. Ein Gott, der alles gemacht hat, der auch sie, Ayan Hirsi Ali, gemacht hat. Und so kam sie zum Glauben an Jesus. Und heute sagt sie, die jahrelang Christen lächerlich gemacht hat, die jahrelang über die Bibel gespottet hat, sagt heute Folgendes. Wir können das jetzt leider nicht mitlesen, aber ich werde es vorlesen. Und zwar sagt sie, aber wenn man sich mit dem Gedanken anfreundet, dass es etwas gibt, das viel mächtiger ist als wir, etwas, das alles angestoßen hat, dann ist so etwas wie die Auferstehung Jesu von den Toten, die anderen Wunder, die Geburt Jesu von der Jungfrau, für diese höhere Macht keine allzu große Sache. Christen glauben, dass Maria als Jungfrau ihren Sohn Jesus bekommen hat, weil sie glauben an einen Gott, der alles angestoßen hat. Und für den ist es Peanuts, eine Frau schwanger zu werden zu lassen, die keinen Sex hatte. Aber für Maria war das natürlich ein Schock, als ihr das angekündigt wurde. Wie sollte das gehen? Sie hatte zu ihrem Verlobten überhaupt zu keinem anderen Mann je physischen Kontakt gehabt. So etwas war damals ganz üblich. Vor der Hochzeit hatte man quasi keinen Kontakt zu seinem Verlobten. Wie sollte das gehen mit der Schwangerschaft? Aber der Engel, der beruhigt sie nochmal und gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist, die Kraft des Allerhöchsten wird über dich kommen. Darum wird auch das Kind, das du auf die Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Weißt du eigentlich, dass deine Cousine Elisabeth einen Sohn empfangen hat? Sie, die doch schon im fortgeschrittenen Alter ist. Jeder hat sie als unfruchtbar bezeichnet und jetzt ist sie schon im 6. Monat schwanger. Du siehst, für Gott ist tatsächlich nichts unmöglich. Dieser Bericht erklärt, und ich glaube, deswegen ist das auch so aufgeschrieben worden von dem Autor, sie erklärt, Christen glauben an einen Gott, dem alles möglich ist. Christen glauben an einen Gott, dem alles, alles möglich ist. Es gibt nichts, das unserem Gott unmöglich ist. Aber hier bei Maria war das genau das Problem. Denn genau jetzt legte dieser Gott, dem alles möglich war, etwas fest. Also der Maria würde etwas passieren, was ihr völlig unangenehm war, was sie gar nicht wollte und wo sie jetzt nichts dran ändern konnte. Wobei wir wieder ganz am Anfang von unserer Predigt sind, nämlich in den Situationen, die über uns hereinbrechen, die wir nicht ändern können. Du erinnerst dich, die Situationen wie zum Beispiel die drohende Arbeitslosigkeit und du kannst nichts machen oder die Krankheit, die einfach so gekommen ist oder der Ehepartner, den du nicht ändern kannst oder die, ich sag's jetzt mal so auf gut Deutsch, die Scheißsituation in deiner Familie, die du hast. Du kannst nichts dafür, aber du kannst es auch nicht ändern. Oder auch die Kinderlosigkeit, so wie bei Zacharia und Elisabeth. Oder auch, was immer es bei dir ist, die Situation, die du nicht ändern kannst. So wie bei Maria. Und Gott, der alles geschaffen hatte und der alles kann, dem alles möglich ist, der steckte dahinter. Entweder, weil er es zugelassen hat oder weil er es selber getan hat, so wie hier bei Maria. Oder manchmal ist es vermutlich ist es auch gar nicht zu trennen, ob er es jetzt zulässt oder ob er es selber so getan hat. Und glaubt mir, das war ein richtig großes Problem für die Maria. Der, der alles kann, bringt sie in eine Situation, die sie nicht ändern kann und die richtig, richtig unangenehm war und richtig schwierig war. Was sollten die Nachbarn denken? Was würden die jüdischen Geistlichen tun? Damals war es so, das jüdische Gesetz konnte nicht mehr 1:1 umgesetzt werden, weil die Römer hatten die Herrschaft und es durfte nur getan werden, was sie zulassen. Aber es war eine gefährliche Situation, weil im jüdischen Gesetz stand, dass eine Frau, die unehelich schwanger wird, gesteinigt werden soll. Was würde überhaupt ihr Verlobter sagen? Was? Du bist vom Heiligen Geist schwanger? Aber die Maria entscheidet sich weder für Resignation noch für Rebellion. Das hätte sie gekonnt, so wie wir das oft tun. Sie entscheidet sich für was anderes. Sie wählt einen anderen Weg. Sie weigert sich zu resignieren. Sie weigert sich zu rebellieren. Sondern sie sagt Folgendes auf die Frage. Sie sagt nämlich zu dem Engel: Du sollst wissen, dass ich bereit bin, meinen Gott zu dienen. All das kann mit mir so geschehen, wie du es gesagt hast. Ich liebe diese Übersetzung, diese Bibelübersetzung, weil zwischen den Zeilen so viel steht. Das ist übrigens die Bibelübersetzung von Fred Ritzhaupt. Und wenn heute der Steve hier wäre, der immer wieder mal hier Gitarre spielt, das war sein Priester früher in der katholischen Kirche. Bei ihm ist er aufgewachsen, bei Fred Ritzhaupt. Vielleicht könnt ihr die nächste Folie einblenden, genau. Und irgendwann ist er aus der katholischen Kirche ausgetreten, hat geheiratet und hat in einer Freikirche gearbeitet. Und irgendwann hat er dann diese Bibelübersetzung Willkommen daheim geschrieben, eine Übersetzung des Neuen Testaments, Übertragung, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Und so ging es mir, als ich zum ersten Mal diesen Satz von Maria so gelesen habe. Ja? Da sind mir die Tränen gekommen, weil ich das Vertrauen gespürt habe, was die Maria hat. Du sollst wissen, dass ich bereit bin. Und sie sagt, all das kann mir so geschehen. Mit anderen Worten, ich vertraue dir. Du wirst es richtig machen. Ich bin bereit, dir voll und ganz die Kontrolle zu übergeben, weil ich vertraue dir, mein Gott. Ich vertraue dir, meinem Gott, von dem alles kommt und der alles unter Kontrolle hat. auch das, was hier gerade über mich hereinbricht, hast du unter Kontrolle. Das glaube ich und deswegen vertraue ich dir. Und Maria vertraut nicht, weil es alles so klar gewesen wäre. Es war alles unklar in dieser Situation. Es war in dem Moment alles unklar. Aber sie vertraut, weil sie einen Gott hatte und an einen Gott geglaubt hat, von dem alles kommt und der alles im Griff hat. Ich habe mich gefragt, was würde sich ändern, wenn du in den Dingen, die du nicht verändern kannst, Gott vertraust? Was würde sich ändern, wenn du in den Dingen, die du nicht verändern kannst, Gott vertraust? Wenn du ihm die Kontrolle übergeben würdest? Wenn du ihm vertraust, dass er weiß, was er tut in all den Dingen, die du nicht verändern kannst? Und dass du ihm vertraust, zum Beispiel mit deiner Arbeit. Auch wenn es unklar ist, ob du vielleicht die Stelle verlierst. Dass du ihm vertraust mit der Krankheit. Obwohl keiner weiß, wie das ausgehen wird. Dass du ihm vertraust mit dem so anderen Ehepartner, den du nicht ändern kannst. Weil er ist das Geschenk Gottes an dich. Oder dass du ihm vertraust mit der Situation in deiner Familie, die so wahnsinnig schwierig ist. Oder dass du ihm vertraust in den Situationen, was auch immer es bei dir ist. Glaub mir, das ist das, was Alan Hirsi Ali getan hat. Sie hat dem Gott vertraut, den sie nicht kannte. Der ihr fremd war. Und dadurch hat sie einen Frieden gefunden, den sie vorher nicht hatte. Einen tiefen Frieden, der ihr Hoffnung und Lebensmut gegeben hat. Der sie aus einer militanten Atheistin zu einem Menschen gemacht hat, die heute auf der Bühne über ihren Glauben redet. So mutig ist, mit dem eigentlich bekanntesten Atheisten Richard Dawkins, den sie als Freund, als Mentor bezeichnet, heute auf der Bühne über ihren Glauben zu reden und ihn zu bezeugen. Weißt du, du kannst diesen Frieden auch erleben, wenn du ihm vertraust. Vertraue Jesus, habe ich aufgeschrieben, gerade an den Stellen, die du nicht verändern kannst. Es lohnt sich. Und du wirst merken, da ist ein Friede, der größer ist als alles, was wir kennen, wenn du ihm vertraust. Wir werden jetzt als Gebet ein Lied singen, was das nochmal sehr, sehr gut ausdrückt. Wir haben das Lied ausgewählt, bevor ich diese Predigt fertig hatte. Und ich habe dann gemerkt, das ist ja krass, wie genau das beschrieben wird. Da sagt Lauren Daigle, die das geschrieben hat, wenn du Gott die Berge nicht versetzt, die du für mich versetzen müsstest, wenn du das Wasser nicht teilst, durch das ich hindurchgehen will, wenn du nicht antwortest, obwohl ich zu dir schreie, werde ich vertrauen. Werde ich vertrauen. Ich werde dir, mein Gott, vertrauen. I will trust in you.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Ensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.